Ja, es ist Advent. Unglaublich, oder? Wieder mal ist es soweit, die erste Kerze am Adventskranz brennt. Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht geht's euch wie mir. Ihr seid auch total erstaunt, dass es tatsächlich schon wieder soweit ist. Vorher hat auch jemand gesagt, jedes Jahr kommt Weihnachten, kommt der Advent so plötzlich, ja? Es ist wieder soweit. Ich weiß nicht, was dir als erstes in den Kopf kommt, wenn du so an das bevorstehende Weihnachten denkst. Ja, die Adventszeit, Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage. Vielleicht liegt da so eine ganz große Vorfreude in der Luft und du bist so richtig tiefenentspannt, ja, innerlich bereit für das Fest. Vielleicht denkst du aber auch erstmal an all die Sachen, die bis dahin noch so zu tun sind, all die Termine, die noch anstehen und ja, die ganzen Vorbereitungen für das Fest. Vielleicht die Deko noch aus dem Keller holen, all die Geschenke einkaufen, Besuche planen für die Feiertage, das ganze Thema Essen mal irgendwie so logistisch zu durchdenken, irgendwann vielleicht mal noch einen Weihnachtsbaum aufstellen und so weiter. Und so fort. Irgendwie haben wir ja doch oft so unsere Bilder im Kopf, was alles so zu Weihnachten dazugehört. Und ich glaube, die meisten von uns kennen das, dass einen all diese Vorstellungen, all diese Erwartungen von einem fröhlichen, friedlichen, harmonischen Fest, von einem idyllischen Fest, das irgendwie so ein bisschen was Perfektes an sich hat, auch manchmal ganz schön stressen kann. Dass man sich vielleicht manchmal irgendwie auch selber Druck macht und dass dann unter Umständen die Enttäuschung umso größer ist, wenn die Realität vielleicht nicht so ganz mithalten kann. Unsere Predigtreihe heißt in diesem Jahr Unperfekte Weihnachten. Denn ganz ehrlich, Weihnachten ist doch oft nicht perfekt, oder? Aber die Frage ist, muss Weihnachten perfekt sein? War Weihnachten damals perfekt? Und ich glaube, wenn wir uns mit diesem Thema, mit dieser Reihe unperfekte Weihnachten beschäftigen, auch so in den nächsten Wochen, dann können wir immer wieder ganz neu entdecken, dass Gott gerade im Unperfekten da ist. Und dass Jesus eben nicht in eine heile Welt gekommen ist für lauter perfekte Menschen, sondern dass er dir und dass er mir gerade auch im Unperfekten begegnen will. Wir starten heute mit dem ersten Thema in dieser Reihe, und zwar unperfekte Familie. Unperfekte Familie. Kennt irgendjemand hier unperfekte Familie? Ja, so irgendwie vom Hören sagen, soll es ja irgendwie geben. Also wenn du jetzt neben deinem Ehepartner sitzt, dann guck ihn jetzt mal nicht zu auffällig an. Aber ja gut, ich glaube, wir alle wissen, Familie ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, Einheit und Harmonie. Nicht unter Ehepartnern, nicht unbedingt ja, mit den Kindern, nicht zwangsläufig mit den Eltern und Schwiegereltern. Und wenn dann an Weihnachten so manches Mal noch die ganze erweiterte Verwandtschaft zusammenkommt, wenn man vielleicht in großer Runde zusammen ist, in Konstellation, wo man sich sonst das ganze Jahr über nicht sieht, dann kann unter Umständen umso mehr spürbar und greifbar werden, wie unperfekt Familie doch so manches Mal ist. Wir werden uns heute anschauen, in was für eine Familiengeschichte Jesus gekommen ist und was das für uns, was das für unsere Familien für eine Botschaft beinhaltet. Ich möchte mit euch einsteigen in einen Text, der von Jesu Familie spricht. Zugegebenermaßen, es ist ein etwas spezieller Weihnachtstext, mit dem Matthäus sein Evangelium einläutet, aber ich finde ihn richtig klasse. Ihr könnt gerne schon mal Matthäus 1, Vers 1 aufschlagen oder in euren Bibel-Apps öffnen und ihr seht da gleich die Überschrift. Das ist der Stammbaum Jesu Christi. Und wenn wir das jetzt lesen und wenn es auch hier und da so ein bisschen telefonbuchseitenmäßig klingt. Ja, ich fordere euch auf, bleibt da ruhig dran, lasst euch mal drauf ein, weil wir schauen dann nachher, was wir aus diesem Text für uns mitnehmen können und warum dieser Text so wohl auch in der Bibel steht. Also folgendermaßen beginnt Matthäus die Erzählung der Weihnachtsgeschichte. Ich lese die ersten 16 Verse aus Matthäus 1. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peretz und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peretz war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram, Ram von Abinadab, Abinadab von Nashon, Nashon von Salomon und Salomon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds. Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais. Isai der Vater des Königs David. Seid ihr noch da? Gut. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uria. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam der Vater von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotham, Jotham von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon und Amon von Josia. Josia war der Vater Joachims und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Noch ein kleines Stückchen. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachims. Shealtiel war der Vater von Zerubabel. Zerubabel der Vater von Abihud. Abihud von Eliakim. Eliakim von Azor. Azor von Zadok, Zadok von Achim und Achim von Eliud. Eliud von Eleazar, Eleazar von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Ja, soweit dieser Weihnachtstext. Ich habe es ja gesagt, etwas speziell. Und du musst ihn so auch nicht unbedingt unterm Weihnachtsbaum vorlesen. Aber ich glaube, es ist richtig gut und richtig spannend zu gucken, warum steht dieser Text wohl so in der Bibel. Wahrscheinlich nicht nur, um uns irgendwie Namensvorschläge zu machen für zukünftige Kinder, sondern irgendwie muss es ja schon damit was auf sich haben. Warum beginnt also Matthäus sein Evangelium damit, so ausführlich in den Familienstammbaum von Jesus reinzugehen? Denn ganz ehrlich, für uns ist es ja nicht irgendwie jetzt sonderlich begeisternd, das so zu lesen, oder? Oder gibt es jemand, der ja jetzt so beim Lesen von diesem Bibeltext gedacht hat, boah, was für ein geniales Wort des Herrn, ja? Ich bin geistlich jetzt so richtig erbaut. Ich merke, es ist ein bisschen Zurückhaltung in den Gesichtern zu sehen. Also eher nicht. Es entspricht einfach nicht unserer Kultur, dass man sich so großartig mit seinen Vorfahren beschäftigt. Es mag vielleicht hier und da mal Leute geben, die das hobbymäßig machen, so Ahnenforschung betreiben. Weiß nicht, ist hier jemand hier, der das hobbymäßig macht? Nicht so richtig. Aber im Normalfall, ja, ich meine, man kennt meistens noch so ganz gut die Namen von Oma und Opa, oder? Ich denke, das kriegen die meisten hin, Oma und Opa. Aber dann wird es schon spannend, wer kennt noch die Namen von seiner Uroma oder seinen Uromas und Uropas. Man hat ja 4 von jeder Seite, also 4 jeweils. Genau, also da fängt es schon an, wirklich zu hapern, oder? Und dann darüber hinaus ist meistens auch Schluss mit Informationen. Weiter kommt man da nicht rein in seinen Stammbaum. Aber damals und in der damaligen Kultur war das was ganz, ganz anderes. Man hat viel stärker und ganz anders in Generationen gedacht. Man hat sich ganz anders über seine Abstammung, über seine Vorfahren auch definiert. Heute, oder zumindest auch hier in unserer Kultur, definieren sich Menschen ja viel eher vielleicht über ihren Job oder über ihre Karriere. Definieren sich vielleicht über das Auto, das sie fahren oder auch über ihr soziales Engagement, vielleicht auch über Beziehungen und Connections, die sie so haben, aber nicht so sehr über den Uropa, oder? Bei den Menschen damals sah das ganz anders aus. Ihre Abstammung, ihre Herkunft war extrem wichtig und einfach Teil ihrer Identität. Insbesondere auch für Priester und Könige war die Abstammung absolut zentral. Priester mussten nachweisen können und das dokumentiert haben, woher sie abstammen. Es war Voraussetzung, damit sie einen Priesterdienst machen können, dass sie aus dem Stamm Levi kommen. Und auch ein König, der musste nachweisen können mit seinem Stammbaum, dass er von königlichem Blut ist, dass er eine vorbildliche Familiengeschichte hat, dass er geeignet ist für den Thron. Und so wundert es nicht, dass in aller Regel auch die Stammbäume der Könige ordentlich, ja, wie sagt man, so aufgepimpt waren, ja, dass da Vorfahren, die vielleicht ja sich nicht ganz so gut haben anführen lassen, die nicht so rühmlich waren, dass die auch ganz gerne mal aus dem Stammbaum rausgestrichen wurden, einfach ausradiert wurden und dass dafür so die ein oder andere Heldengeschichte eingefügt wurde und Heldenhaftes ausgeschmückt wurde. Julius Caesar zum Beispiel, der hat in seinem Stammbaum herausgestellt, dass seine Abstammung auf die Göttin Venus zurückgeht, ja, dass er also wirklich was Göttliches in sich trägt. Also es wurde Wert gelegt bei den königlichen Stammbäumen, dass die echt einen tollen Stammbaum haben, sodass die Menschen sagen, boah, das ist ein wirklich echter, wahrer, toller König. Die Frage vorher war, warum stehen diese Verse, warum steht dieser Stammbaum wohl in der Bibel? Was bewegt Matthäus dazu, sein Evangelium und ja die Weihnachtsgeschichte quasi mit so einer Ahnenfolge einzuläuten? Die Absicht von Matthäus mit seinem Evangelium ist es, Jesus als König darzustellen. Das ist sein Schwerpunkt, das ist der Inhalt seines Evangeliums, deutlich zu machen, Jesus ist König. Die anderen Evangelisten, also Lukas und Markus und Johannes, die haben ganz andere Schwerpunkte gelegt in ihrem Evangelium. Die haben eine ganz andere, ja, die heben ganz andere Aspekte von Jesus hervor. Aber Matthäus, der schreibt in erster Linie an Juden und er will seinen Lesern vermitteln und das so richtig bekräftigen und auch belegen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Dass Jesus der lang ersehnte König ist, dass er der Retter ist, dass er der Befreier ist, auf den die Menschen im Alten Testament gewartet haben. Sein Ziel, seine Absicht ist es, Jesus als König vorzustellen. Und so erklärt es sich auch, dass er zum Beispiel dann in Kapitel 2 die Geschichte von den Sterndeutern erzählt. In den anderen Evangelien wird diese Geschichte gar nicht erwähnt. Da spielt sie gar keine Rolle. Aber Matthäus war es wichtig herauszustellen, dass sich Sterndeuter aus einem fernen Land auf den Weg gemacht haben, um den neugeborenen König zu besuchen. Kapitel 2, Vers 2. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn Ehre zu erweisen. Und das zieht sich so durch das ganze ja, Evangelium hindurch, dass Matthäus ja wirklich es ein Herzensanliegen ist, den Königsanspruch und die königliche Autorität von Jesus deutlich zu machen. Über 50 Mal gebraucht er den Begriff Königreich, Basileia. Und er fügt an sehr vielen Stellen Zitate aus dem Alten Testament an, die zeigen, dass Jesus derjenige ist, der die Prophezeiungen erfüllt. Also Matthäus zeigt mit seinem Evangelium, dass Jesus der verheißene Messias ist, dass Jesus der König ist. Und unter diesem Aspekt ist es sehr interessant, ja, den ersten Vers, Kapitel 1, Vers 1, nochmal zu lesen. Ich lese mal. Nach der Luther-Übersetzung, da heißt es, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Oder wie es hier heißt, das ist das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Also Matthäus macht deutlich von Anfang an, Jesus, der König, er steht in der Nachkommenslinie von König David. Er ist ein Nachkomme Davids und ja, damit des größten Königs in der Geschichte Israels überhaupt. Jesus hat königliches Blut in sich. Jesus ist rechtmäßiger Erbe des Throns. Und er ist genauso auch Nachkomme Abrahams, einer der wichtigsten Personen in der Geschichte Israels. Er ist Teil des Volkes Israels. Er erfüllt die Verheißung, dass durch Abrahams Nachkommen alle Völker gesegnet werden. Also krasser kann man nicht auftrumpfen, als wenn man sich in einem Stammbaum auf Abraham und David bezieht. Was für ein König. Aber dann sehen wir in diesem Stammbaum etwas sehr Besonderes. Ja, Jesus wird als König vorgestellt, aber nicht wie sonst üblich mit einer tadellosen, mit einer perfekten, mit einer ja, aufgepimpten Ahnenfolge, sondern ganz im Gegenteil. Es wird gezeigt, Jesus ist in eine absolut unperfekte Familiengeschichte hineingeboren. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich meine, die meisten Namen, als wir es gerade gelesen haben, sagen uns ja eher gar nichts oder nicht sehr viel. Da war von Shealtiel die Rede, von Zerubabel, von Abihud, von Eljakim. Keine Ahnung, wer ist das? Ich kenne sie nicht. Aber da, wo uns hier und da auch Geschichten zu den Namen überliefert sind, da wird sehr schnell deutlich, hey, die Personen, die hier im Stammbaum genannt werden, das sind nicht nur die großen, die tollen, die tadellosen Superhelden, teilweise sogar das Gegenteil. Und man könnte jetzt in viele Geschichten reingehen. Ich möchte heute Morgen aber mal so den Fokus auf die Frauen im Stammbaum legen. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen beim Lesen, dass einige Frauen vorkommen. Vielleicht ja, ist euch das gar nicht besonders auch ins Auge gestochen oder ins Ohr gekommen, weil, ja, ist ja irgendwie klar, natürlich gehören auch Frauen zum Stammbaum dazu. Ja? Ohne Frauen ein Stammbaum wäre irgendwie etwas schwierig. Irgendwie ja klar. Aber eigentlich ist es was total Ungewöhnliches, was ganz, ganz Untypisches für einen königlichen Stammbaum, dass da Frauen drin vorkommen. Das war eigentlich nur ein Stammbaum, in dem die Männer drin standen und Frauen hatten darin überhaupt keinen Platz. Bei Matthäus schon. Und jetzt könnte man sich ja denken, okay, wenn Matthäus also schon Frauen in den Stammbaum von Jesus einfügt, dann doch sicherlich die bedeutenden Frauen in der Geschichte Israels. So die richtigen Powerfrauen, oder? Das wäre doch naheliegend, die Powerfrauen mit reinzunehmen. Wer würde euch da so einfallen? Esther, vielleicht Deborah, Miriam, Rebekka, Sarah. Ja, da gäbe es so die eine oder andere wirklich bedeutende, starke Frau. Aber die meisten jedenfalls, die hier gehört haben, werden hier im Stammbaum nicht erwähnt. Stattdessen 5 ganz andere Frauen. Das gucken wir uns mal an, wer diese Frauen sind. Die erste Frau, die erwähnt wird im Stammbaum, ist Tamar in Vers 3. Weiß nicht, wer kennt Tamar? Boah, so ein bisschen hier und da. In 1. Mose 38 kann man das nochmal nachlesen, wen das interessiert. Aber kurz zusammengefasst, ja, das mit Tamar, das war echt eine richtig komplizierte Familiengeschichte und auch irgendwie eine ganz düstere Familiengeschichte. Denn ihr Mann ist früh verstorben. Eigentlich sollte sie so von der Familie aufgefangen werden. Da gab es auch spezielle Regelungen im Alten Testament. Aber ja, das war alles ganz verworren, ist nichts draus geworden. Und ja, sie war in einer echten Notsituation. Und Tamar hat sich als Prostituierte verkleidet und sie hat mit ihrem Schwiegervater, mit Juda, geschlafen und wurde von ihrem Schwiegervater schwanger. Man denkt sich, naja, sowas gibt es doch nur in Soaps. Aber nein, sowas gibt es auch in der Bibel und nicht irgendwo im letzten Eck, ganz unauffällig, sondern das steht hier mit drin, im Stammbaum von Jesus, dass Schwiegertochter, Schwiegervater ein Kind zusammenbekommen haben. Also schon beim ersten Frauennamen kann man echt etwas stutzig werden und sich überlegen, warum nur fügt Matthäus so eine Geschichte ein? Er hätte diese Geschichte, weil Frauen kamen ja eigentlich nicht im Stammbaum vor, er hätte das einfach weglassen können, ja? Er hätte es überhaupt nicht zur Sprache bringen müssen. Warum hat hier eine Geschichte Platz, wo so viel Schuld mitschwingt, Verzweiflung, Versagen, die ganze Palette? Als zweite Frau in Vers 5 wird Rahab genannt. Rahab, den Namen haben wir schon mal gehört, oder? Also wirklich Hut ab vor ihrem Mut und vor ihrem Glauben, als sie die israelitischen Kundschafter versteckt hat. Kann man in Josua 2 nachlesen. Aber Rahab war auch eine Prostituierte. Sie wird im Neuen Testament zweimal erwähnt, auch wirklich positiv erwähnt, aber immer als Hure Rahab bezeichnet. Ja? Das war sie. Sie war die Hure Rahab. Und auch sie ist hier als Hure Rahab ganz ja, explizit Teil des Stammbaums. Gesellschaftlich war sie überhaupt nicht angesehen. Sie war eine Außenseiterin, aber auch sie kommt hier mit vor. Im selben Vers haben wir dann auch Ruth. Von Ruth haben wir letzte Woche gehört. Ja, eine starke Predigt von Matthias Nell. Let's be like Bethlehem. Ich fand die Predigt hammer stark. Also ihr könnt sie sehr gerne nochmal nachhören, wenn ihr letzten Sonntag nicht da sein konntet. Und ja, von Ruth wissen wir, sie hatte echt ja, eine noble Geschichte. Aber Ruth war Moabiterin, Ausländerin. Und zwischen Israel und Moab, da gab es oft Spannungen. Und gegenüber Moabitern, da war eine echte Ablehnung da. Da war eine ganz große Distanz da. Also wenn du den Stammbaum von einem König von Israel aufführst, dann macht es sich da eigentlich nicht so gut, da noch mit reinzunehmen, ganz explizit, dass da eine Moabiterin als Vorfahrin mit drin steckt. Ja? Da müsste man eigentlich denken, naja, das hätte Matthäus vielleicht besser aussparen können, da hier an dieser Stelle besser keine schlafenden Hunde wecken. Wir gehen noch einen Vers weiter und gucken uns noch eine Frau an. Die wird hier bezeichnet als Frau des Uria. Bibelkenner wissen, sie hat auch einen Namen. Wer weiß ihn? Bathseba, jawohl. Irgendwie schon auffällig, dass ihr Name hier gar nicht erwähnt wird. Warum auch immer. Es steht hier einfach, dass David der Vater Salomos war und dass Salomos Mutter die Frau des Uria war. Also nicht nur einfach David und Bathseba haben ein Kind bekommen, sondern David hat ein Kind bekommen mit der Frau des Uria. Ja, also das legt schon nochmal auch so einen gewissen Schwerpunkt darauf, dass hier das nicht so mit rechten Dingen zuging, dass hier Ehebruch im Spiel war, Sünde und Schuld. Und die Leser wussten ganz genau, wie diese Geschichte mit dem Ehebruch weiterging, ja, was das noch für weitere Auswirkungen gehabt hat und Kreise gezogen hat, bis hin zu Mord. Wir können heute Morgen nicht in alle Details gehen, aber es ist doch schon wirklich beeindruckend, was für Geschichten hier im Stammbaum von Jesus Platz gefunden haben, oder? Geschichten von Nichtjuden, von Ausländern, Geschichten von Außenseitern, uneheliche Kinder, Affären, Ehebruch, Prostituierte. Und gerade so im Blick auf die Frauen, das waren allesamt Frauen, die auf ihre Weise Anstoß gegeben haben in der jüdischen Geschichte, in der Gesellschaft. Das waren ja im Endeffekt alles irgendwie komplizierte Geschichten, die sich dahinter verbergen. Und schließlich, damit endet der Familienstammbaum in Vers 16, dann die direkte Familie von Jesus, Maria und Josef als Eltern. Eine perfekte Familienkonstellation, perfekte Vater-Mutter-Kind-Familie, Wohl eher nicht. Wir wissen, Maria und Josef waren nicht miteinander verheiratet. Maria wird schwanger, eine unverheiratete junge Frau, und Josef war nicht der biologische Vater. Ein echter Skandal. Für die Menschen war Jesus ein uneheliches Kind, das adoptiert wurde. Unperfekte Familie. Ich glaube, das trifft es ganz gut, wenn wir uns so die Familie und die Familiengeschichte von Jesus anschauen. Und die spannende Frage ist, ja, was steckt da für eine Botschaft für uns drin? Ich finde das so schön, wie Matthäus hier deutlich macht mit seinem Evangelium, mit diesem Einstieg hier, mit dieser Weihnachtsgeschichte. Jesus kam nicht in eine heile Welt. Jesus kam nicht für lauter Helden und für großartige Leute, sondern er wurde Teil unserer unperfekten Welt. Jesus kam zu uns, wo wir Menschen versagen, wo so oft Schuld im Spiel ist. Er kam mitten rein, wo es Ablehnung gibt, wo es Ausgrenzung gibt, wo Einsamkeit da ist, wo es Not gibt. Und er kam hinein in all die komplizierten und teilweise echt verworrenen Familiengeschichten. Dafür ist Jesus gekommen, um uns, um unseren Familien in all unserer Unperfektheit zu begegnen. Und es gibt einen Bibelvers, der mir so richtig am Herzen lag für heute. Und zwar der Vers aus Johannes 3, Vers 17. Da steht: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen, um zu richten, um zu verdammen, was alles nicht gut läuft, sondern er ist gekommen, um Rettung zu bringen. Das Wort retten ist hier auch im Griechischen so stark, das heißt so. Und da steckt mit drin, dass Jesus gekommen ist, um zu befreien, um heil zu machen, um zu erlösen, um ganz zu machen. Dafür ist Jesus gekommen in diese Welt, um in unserem Leben und ja auch in unsere Familien hinein Rettung zu bringen. Er will Zerbrochenes heilen. Er will Verletzungen heil machen. Er will von Schuld, von Scham befreien. Er will erlösen, er will wieder ganz machen, er will wiederherstellen. Amen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft für dich, für dein Leben und für deine Familie. Wir gehen jetzt in die Adventszeit rein. Und so oft sind wir so beschäftigt irgendwie mit den ganzen Vorbereitungen darauf hin, dass es ein möglichst perfektes Fest gibt. Aber weißt du, das Wichtigste ist es, wirklich zu wissen, wirklich im Blick zu haben, dass Jesus da ist, um dir zu begegnen, auch mitten in all dem Unperfekten und Unfertigen. Und Jesus lädt dich ein und ja, er spricht dir auch heute Morgen die Einladung zu, dass du dein Herz für ihn öffnest, dass er hineinkommen kann in dein Leben. Jesus lädt dich ein, Teil seiner Familie zu werden, ein Kind Gottes zu werden. Und vielleicht fühlst du dich absolut unperfekt und denkst, ja, das habe ich doch überhaupt nicht verdient, so kann ich nicht einfach nur zu Gott kommen. Aber ich finde es so schön, wie auch Matthäus in seinem Evangelium auch seine eigene Geschichte miterzählt. Matthäus war Zöllner, er war Außenseiter, er war verachtet, er war bekannt als Sünder. Und er erzählt davon, wie Jesus eines Tages zu ihm kommt, Matthäus 9, wie Jesus ihn sieht und wie Jesus ihn ruft in seine Jüngerschaft, in seine Nachfolge. Und Jesus sagt in diesem Zusammenhang, Matthäus 9, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jesus ist nicht für die Perfekten gekommen, sondern für unperfekte Menschen. Für Menschen, die wissen, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung, ich brauche Heilung, ich brauche Rettung. Matthäus hat ein neues Leben mit Jesus gestartet. Er hat gesagt, jawohl, Jesus, ich will dir folgen. Ich will Teil deiner Crew, Teil deiner Familie werden. Und dieses Angebot, das gilt auch dir. Auch jetzt in der Adventszeit zu sagen, ja, Jesus, ich nehme diese Einladung an. Ich bringe dir meine Schuld. Ich bringe dir mein zerbrochenes Herz. Ich bringe dir alles, was so unperfekt und unfertig ist. Und ich möchte wirklich deine Gnade, deine Rettung in Anspruch nehmen und Teil deiner Familie werden. Und wenn du das heute festmachen willst, dann lade ich dich ein, auch ja, im Anschluss an den Gottesdienst wirklich noch das Gebet und das Gespräch mit jemandem zu suchen, sei es hier vorne oder einfach auf jemanden zuzugehen, den du kennst. Und ja, mach diesen Schritt wirklich nochmal fest. Und ja, es ist einfach so ein wichtiger Punkt, wirklich Jesus das Herz zu öffnen und ihn in sein Leben einzuladen. Und ich glaube aber, dass Jesus uns heute Morgen auch noch ja, zu einer anderen Sache einlädt und herausruft. Und dass er uns wirklich fragt, hey, bist du bereit, mir deine Familie auch ganz neu hinzulegen? Bist du bereit, mir deine Familie zu bringen? Er weiß, was es bedeutet, Teil zu sein von unperfekter Familie. Und er fragt und er wirbt, hey, bring mir deine Familie. Bring mir deine Familie mit all den unperfekten Seiten, die es da gibt, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Nöten. Er lädt ein und sagt, hey, du darfst mir deine Familie wieder ganz neu anvertrauen, anbefehlen, mit allem, was es da gibt, ja, mit allem, was vielleicht auch belastet. Vielleicht sind da Konflikte, vielleicht sind da Enttäuschungen, vielleicht ist da irgendwie Unvergebenheit. Vielleicht ist es auch so, dass ja, Familienangehörige irgendwie auf krummen Wegen unterwegs sind und ja, Jesus nicht persönlich kennen. Aber auch da spricht Jesus hinein in unsere Familienkonstellation, in unsere Familiensituation. Ich bin gekommen, um zu retten. Ich bin gekommen, um zu heilen. Ich bin gekommen, um zu befreien und wiederherzustellen. Und so lade ich uns ein, dass wir auch jetzt ja, einfach diesen Schritt ganz praktisch machen und miteinander nochmal einstehen und beten für unsere Familien. Lass uns gemeinsam beten und wer möchte, darf auch gerne mit aufstehen. Ja, Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, nicht für perfekte Menschen und nicht in perfekte Familie, sondern ja, in allen Zerbruch hinein, da hinein, wo es ja Schuld und Scham gab, Verletzungen und ja, danke, dass du wirklich Teil von unperfekter Familie geworden bist, um uns auch abzuholen, wo wir stehen, um uns zu begegnen. Und wir wollen uns ganz neu dir anbefehlen und auch unsere Familien dir anbefehlen, unsere Familien vor deinen Thron bringen. Danke, dass du ja nicht da bist, um zu verurteilen, um mit dem Finger auf das zu zeigen, was nicht läuft. Danke, dass wir nichts unter den Teppich kehren müssen oder beschönigen müssen, sondern dass wir es wirklich dir hinlegen dürfen und wissen dürfen, du bist gekommen, um zu retten. Du bist gekommen, um Dinge wiederherzustellen. Du bist gekommen, um Heilung zu bringen. Du bist gekommen, um Dinge neu zu machen. Und Jesus, das wollen wir jetzt wirklich beten, auch für diese Adventszeit, für diese ja, bevorstehende Weihnachten, für die Familienfeiern, ja, wo wir einfach auch mit unseren Verwandten, unserer Familie zusammen sind, dass wir das wirklich erleben dürfen, wie deine rettende und heilende Kraft in unsere Familien hineinkommt. Wir beten wirklich, dass sich Herzen öffnen füreinander, dass da, wo ja, Menschen irgendwie unversöhnt sind, dass da, wo Konflikte sind, sei es zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Ehepartnern oder zwischen Geschwistern oder wie auch immer, ja, dass da wirklich dein Licht und deine Gnade hineinkommt. Wir beten wirklich, dass Herzen wieder zueinander finden. Und wir beten, dass sich Herzen in unseren Familien auch ganz neu öffnen für dich. Dass Menschen, die ja bisher gar nicht viel von dir wissen wollen, auch jetzt in dieser Weihnachtszeit ja ihre Herzen ganz neu öffnen, suchend werden, fragend werden, sich auf den Weg machen. Jesus, wir legen dir wirklich ja diese Menschen hin, die nicht mit dir unterwegs sind. Und wir bitten dich um dein Wirken an ihren Herzen. Und ja, zeig du auch uns, wo wir uns dir da auch als Werkzeug zur Verfügung stellen können, sodass du durch uns wirken kannst, dass wir ja wirklich auch diese Botschaft von Weihnachten in unsere Familien hineintragen können. Ja, Jesus, wir befehlen dir unsere Familien an. Wir legen auch unser Leben ganz neu in deine guten Hände und laden dich ein, mit deiner rettenden, befreienden Kraft an uns, an unseren Familien zu wirken. Amen.